sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast über die Europäische Union.
Wir sind die 7a aus der Keimgasse Mödling und wir dürfen euch heute diesen Podcast vorstellen.
Wir sind 16 und 17 Jahre alt.
Wir reden heute über die EU und wir machen auch ein Planspiel.
Viel Spaß beim Zuhören.
Wir haben uns verschiedene Aspekte der EU genauer angeschaut und berichten euch jetzt darüber.
Unsere Gruppe hat sich mit dem Thema Zusammenarbeit beschäftigt.
Langsam wachsen wir zusammen. Wie viel ich verträgt wir?
Die Entwicklung der EU ist nach wie vor ein andauernder Prozess.
In jeder Gemeinschaft geht es darum, persönliche Bedürfnisse mit den Anforderungen der Gesellschaft zu verbinden.
Das europäische Motto ist in Vielfalt geeint. Dazu gehören Kulturen, Religionen und Sprachen. Das bedeutet, dass die Länder sowohl die Menschen unterschiedlich sind.
Die Länder unterscheiden sich zwischen Größe, Währung, politischer Einstellung und der Topografie.
Vorläuferorganisationen sind nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, da die Menschen Frieden wollten.
Im Laufe der Zeit wurde die wirtschaftliche Zusammenarbeit immer wichtiger.
Die EU kann sich stets verändern, es können noch Länder dazukommen oder Länder austreten.
Wir haben uns heute mit dem Thema beschäftigt, welche Ziele und Werte die EU eigentlich verfolgt.
Folgende Werte verfolgt die EU: Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Würde des Menschen, Demokratie, Gleichheit und Menschenrechte.
Diese Werte gelten für alle 27 Mitgliedstaaten. Was ebenfalls auf alle Mitgliedsländer der EU zutrifft, ist, dass sie gemeinsame Ziele verfolgen. Besonders wichtig dabei ist der Frieden und das Wohlergehen aller Bürgerinnen und Bürger.
Entscheidungsmacht. Entscheidungsmacht und Entscheidungskompetenzen sind auf europäischer Ebene streng nach Bereichen geteilt. Einerseits gibt es Kompetenzen der EU, dann geteilte Kompetenzen, aber auch Kompetenzen, wo jeder Staat für sich selber entscheidet.
Bereiche zum Beispiel Bildung, Kultur, Sport, Katastrophenschutz oder Jugend werden von den Staaten selbst geregelt. Da gibt es natürlich aber auch Unterstützung von der EU selbst.
Und die EU entscheidet halt unter anderem in den Bereichen Währung, also den Euro, den Außenhandel, die Zollunion, das Wettbewerbsrecht und das Erhalten von biologischen Meeresschätzen.
Ebenfalls gibt es auch Bereiche, die zwischen EU und Staaten geteilt sind. Das wären die Umwelt, die Verkehrspolitik, die Landwirtschaft, der Konsumentenschutz und Energie und Forschung.
Rechte und Pflichten. Unsere Gruppe hat sich mit den Rechten und Pflichten der EU-Bürgerinnen und Bürger beschäftigt.
Es gibt viele Pflichten. Eine der wichtigsten ist es, die Gesetze der EU einzuhalten.
Die EU bietet uns auch viele Rechte, wie zum Beispiel Wahlrecht und Meinungsfreiheit.
Weiters gibt es auch noch zum Beispiel die Menschenrechte, die vier Grundfreiheiten, Recht auf Mitgestaltung und auch ein Recht auf Protest.
Die Rechte und Pflichten bilden den Grundstein der EU für unser Zusammenleben.
Wir haben uns bis jetzt nur theoretisch mit der EU beschäftigt. Doch das wird sich jetzt ändern, und zwar werden wir jetzt ein Planspiel ausführen. Das heißt, jede Person von uns schlüpft in Rollen. Dieses Planspiel wird von Journalisten begleitet, sprich wird in diesem Podcast von den Journalisten moderiert. Wir werden uns mit einem Thema beschäftigen, was mit der Bildung zu tun hat. Normalerweise beschäftigt sich die EU nicht direkt mit einer Problematik der Bildung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Finn und ich bin heute mit meinem Kollegen
Schmocki
bei der EU-Tagung und wir werden Sie heute durch die Tagung führen. In Kürze wird die EU-Kommission den heutigen Vorschlag für die Tagung vorstellen und wir sind live dabei.
Die EU-Kommission schlägt vor, den hybriden Schulunterricht, also die Abhaltung des Unterrichts sowohl in Präsenz als auch in Online-Form, als grundsätzliche Unterrichtsform einzuführen. Das bedeutet, in allen EU-Ländern wird einheitlich ab der 5. Unterrichtsstufe hybrider Schulunterricht eingeführt, in einem Verhältnis von 50% Präsenzunterricht und 50% Online-Unterricht. Die EU finanziert diese Maßnahmen durch Förderungen aus dem EU-Budget.
Das war der Vorschlag von der EU-Kommission und jetzt wird in Kürze die Pressekonferenz abgehalten und wir sind für Sie wie immer live dabei. Bei dieser Pressekonferenz werden Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Institutionen vorhanden sein und werden Fragen von uns beantworten. Nun darf ich Sie auch herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Begrüßen darf ich die EU-Kommission, das EU-Parlament und den EU-Rat. Als erstes habe ich ein paar Fragen an die EU-Kommission. Wie sind Sie zu dieser Idee gekommen oder was hat Sie überhaupt dazu motiviert?
Natürlich ist Digitalisierung ein wichtiges Thema heutzutage und wir finden, durch 50% Distance Learning sozusagen könnte man Digitalisierung und mehr Integration von Computern im Alltag von jungen Menschen erreichen.
Ich habe noch eine weitere Frage an Sie. Glauben Sie, dass das Budget in der aktuell wirtschaftlich kritischen Lage überhaupt vorhanden ist?
Also das Budget wird auf jeden Fall vorhanden sein müssen, weil Digitalisierung ein Thema ist, was immer vorangetrieben werden muss und wofür man sich einsetzen muss und auch an anderen Ecken vielleicht etwas einsparen kann.
Vielen Dank für Ihre Expertise. Nun komme ich zum EU-Parlament. Glauben Sie daran, dass es heute zu einem Entschluss kommen wird?
Naja, also wir sind bis jetzt noch nicht zu einem finalen Entschluss gekommen, da wir noch am Diskutieren sind.
Das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn Ihre unterschiedlichen Ansichten zu diesem Vorschlag der EU-Kommission?
Naja, prinzipiell sind wir eben dafür, jedoch wollen wir noch finale Änderungen vornehmen, da die Finanzierung und eben für welche Altersgruppe oder Schulstufe es am besten geeignet ist, wichtige Faktoren sind.
Vielen Dank. Nun komme ich zuletzt zum EU-Rat. Was ist Ihr aktueller Standpunkt?
Wir sind noch sehr unentschlossen, jedoch zeigt sich eine klare Mehrheit dafür. Jedoch wollen wir noch einige Änderungsvorschläge vornehmen.
Glauben Sie, dass es heute zu einem Entschluss kommt?
Ziemlich wahrscheinlich noch nicht, weil wir noch verschiedene Meinungen haben, die noch nicht zusammengeführt werden können.
Vielen Dank. Das war es zumindest von meiner Seite und ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes weiteres Diskutieren. Ich bin hier gerade mit dem Minister für Bildung und Kultur des Landes Indigo. Wie ist die Meinung Ihres Landes?
Meiner Meinung nach sind wir dafür, da dieser hybride Unterricht mehr Vorteile hat als Nachteile. Ein Vorteil wäre zum Beispiel, dass die Schüler etwas Neues lernen.
Vielen Dank für Ihre Expertise. Sie als NGO, sehen Sie den heutigen Vorschlag als sinnvoll und realistisch an?
Absolut nicht, kompletter Schwachsinn. Die Prozentsätze sind viel zu hoch und müssen deutlich verändert werden.
Warum denken Sie so?
Es ist nicht zielführend, dass kleine Kinder bereits schon 50% des Unterrichts im digitalen Raum zu verbringen. Es wäre viel sinnvoller, das auf die Oberstufe zu begrenzen und dafür das ganze Geld, was wir dafür auch verwenden, in mehr Beratungsstellen für den technischen Raum gegen Mobbing, wie man technische Geräte überhaupt verwendet. Wie viele Leute kennen sich heutzutage ja nicht mal mehr gescheit mit den Geräten aus.
Ich bin hier gerade mit einer Abgeordneten aus dem EU-Parlament. Grüß Gott. Sie als Parlamentarierin können mir doch bestimmt sagen, wie die aktuelle Position Ihrer Fraktion ist.
Also wir stehen dem hybriden Unterricht positiv gegenüber, da er zur digitalen Qualifizierung junger Menschen beiträgt. Er sollte allerdings nur in höher bildenden Schulen eingeführt werden. Qualifizierte Arbeitskräfte steigern die Wettbewerbsfähigkeit des EU-Raums im Bereich der Technologiebranche und kurbeln die Wirtschaft an.
Vielen herzlichen Dank. Ich stehe hier gerade mit einem aus der EU-Kommission und einem Lobbyisten. Ich habe eine folgende Frage für Sie. Wie sehr hat sich die Kommission von der Meinung des Lobbyisten beeinflussen lassen bei diesem Vorschlag?
Bis jetzt noch gar nicht.
Bis jetzt haben Sie gerade gesagt. Was bedeutet das für uns?
Noch werden wir auf keine Zusammenschlüsse eingehen und erst einmal unsere Idee weiterhin vertreten.
Würden Sie dazu stimmen, Herr Lobbyist?
Ja, ich glaube, wir sind mitten in einem Entscheidungsfindungsprozess. Ich glaube, dass wir als Lobbyisten da sehr viel beitragen können. Wir haben sehr viel Praxiswissen und können auch Angebote machen an die Politik. Aber was dann schlussendlich final ist, das wird nachher aus dem Trilog hervorgehen. Und dahingehend möchte ich mich auch nicht weiter äußern. Vielen Dank.
Das heißt, die ganzen Gerüchte, dass Sie davor schon zusammengearbeitet haben und sich die EU-Kommission von Ihrem Unternehmen beeinflussen hat lassen, waren nicht wahr?
Nein, das ist nicht der Fall.
Nein, das würde ich auch kategorisch ablehnen, aber ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, wenn die EU-Kommission mich als Lobbyisten da hernimmt, um fachliche Informationen zu teilen, weil ich halt die praxisnahe Erfahrung habe.
Vielen Dank für Ihre Expertisen.
In Kürze startet der Trilog. Bei diesem Treffen kommen Kommission, EU-Parlament und Rat der EU zusammen und diskutieren den Vorschlag. Anschließend wird im Parlament und im Rat noch einmal über den Vorschlag diskutiert und am Ende wird dann auch noch darüber abgestimmt. Nur wenn Parlament und Rat dem Vorschlag zustimmen, ist er angenommen. Wir kommen soeben eine Eilmeldung. Der Vorschlag wurde nicht angenommen. Das bedeutet, dass es zu dieser Thematik aktuell keine neue Rechtsvorschrift geben wird. Unsere Berichterstattung endet hier.
Mit diesem vielleicht nicht ganz beglückwünschten Ergebnis kommt die heutige Tagung auch nun zu einem Ende. Was für uns bedeutet, dass wir uns vielmals für Ihr aufmerksames Zuhören bedanken und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt EU-Tagung mit Finn und Schmocki.
Zum Schluss machen wir uns noch Gedanken darüber, was wir aus dem Planspiel lernen können.
Ich beginne gleich mit der Frage, was war im Planspiel realistisch und wo gibt es Unterschiede zur Realität?
Meiner Meinung nach hatte es schon sehr viele Ähnlichkeiten mit der Realität, sehr viel Realitätsbezug. Vor allem, dass der Lobbyismus so mächtig ist, weil in echt der Lobbyismus kann ja auch sehr mächtig sein. Und auch generell, dass sich alles so in die Länge zieht, das ist sehr realitätstreu.
Meiner Meinung nach war die Länge unrealistisch. In der Realität dauert das natürlich Wochen, Monate, Jahre.
In Wahrheit sind natürlich viel mehr Beteiligte, wir hatten jetzt nur 6 Abgeordnete im Parlament und 5 Länder. In Wirklichkeit sind 720 Abgeordnete und 27 Länder.
Die Presse ist ziemlich wahrscheinlich auch in der Realität sehr hartnäckig.
Realistisch war, dass man auf jeden Fall erstmal die Positionen der anderen herausfinden musste.
Damit man dann diskutieren kann und gut Kompromisse finden kann.
Was nimmst du dir aus dem Spiel, dem Workshop mit? Welche Erkenntnisse hast du gewonnen?
Es hat mich überrascht, wie lange es eigentlich dauert, bis Gesetze beschlossen werden.
Ja, also einfach generell, dass Diskussionen sehr, sehr wichtig sind.
Mir ist bewusst geworden, wie kompliziert es ist, bis fertige Regelungen da sind.
Einigkeit ist schwer.
Jetzt ist der Podcast vorbei.
Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast von Lina,
Paula,
Jasmin,
Elli,
Jan,
Roman,
Ryan,
Konstantin,
David,
Timon,
Spocky,
Moritz,
Benny,
Leon,
Pavle,
Johannes,
Matthias
und Finn.
Mehr zum Thema findet ihr auf www.demokratiewerkstatt.at.